Nach mir geht's weiter bis um 2 Uhr. Es gibt noch 2 Stunden Live-Sendung mit Skew. Draußen stehen sie schon, die kommen in einer Minute ins Studio geflitzt. Musikzusammenstellung und am Mikrofon war ihr und euer Thomas Stein. Die Granate. Yeah. Richie direkt ins Wort gefallen. Bis zum nächsten Mal auf dieser an eure Welle Gelle. Auf Wiener Schnitzel. Guten Abend. Morgen reinhören, Infomagazin, 16 Uhr. Wer ist denn der Moderator? Ach ja, stimmt, ich. Den rasiere ich in Mong.
Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.
Radio Darmstadt.
Mit dem Chaos Radio.
Radadadada.
Einen wunderschönen guten Morgen, Darmstadt. Hier ist wieder das Chaos Radio zum ersten Mal. Mit mir, Squelcher.
Ja, dem Makrotron.
Ja, und dem Merkur.
Ja, ein Gast ist leider heute nicht da, und zwar der Nippler. Aber ich hoffe mal, wir haben noch ein paar Leute da, die ihn vertreten können. So, mit was fangen wir denn heute mal an? Ja, ich höre.
Easter Hack?
Mit dem Easter Hack, ja genau. Das Event letztes Wochenende in Düsseldorf. Ja, Marco, was kannst du darüber erzählen?
Ja, was ich da erzählen kann, ja, wir sind da erstmal schön locker flockig hingefahren und haben ein bisschen gefeiert und war alles super lustig und ja.
Ja, was haben wir denn noch gemacht? Wir haben ein bisschen einen kleinen April-Scherz gemacht, ein bisschen Party gemacht und so weiter. Was man so unter einer Nerd-Party versteht, das können wir euch noch später ein bisschen erklären, denke ich mal.
Ja, das Ganze stattgefunden vom am Freitag, Karfreitag ist das Ganze losgegangen und dann 4 Tage bis zum Montag, letzten Osterfeiertag. Und das Ganze, ich weiß nicht, manche von euch kennen vielleicht den Kongress in Berlin. der immer zwischen Weihnachten und Neujahr stattfindet.
Das ist seit so etwa 18 Jahren oder so.
Die, ja, der 18. Kongress war jetzt, ne?
Chaos Computer Club Veranstaltung.
Im Augenblick ist das in Berlin. Ich glaube, die letzten 4-5 Mal waren in Berlin. Und Easter Hack ist halt ein bisschen anders angelegt, die Sache, also der Kongress, das ist wirklich so eine große Geschichte. Da sind so teilweise bis zu 2000 Leute sind da, 3 Tage lang.
Und der Easter Hack ist dann mehr das Familientreffen dagegen sozusagen, für die Chaos-Familie.
Ja, das vorgesehen war das für 200 Leute. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wie viel da wirklich da waren, aber es ist wirklich eine übersichtliche Veranstaltung. Das heißt, familiär, man trifft sich wieder, man sieht bekannte Gesichter vor allen Dingen und vor allen Dingen keine hektische Veranstaltung, sondern wirklich relaxen und das heißt maximal ein Workshop, ein Vortrag geht dann wirklich fast einen ganzen Tag und man setzt sich da zusammen und da ist auch nicht unbedingt jemand vorne, der die ganze Zeit was erzählt, sondern das ist so ein bisschen mehr, man arbeitet ein bisschen zusammen und diskutiert und so weiter und probiert was aus.
Ist eben das ein Familientreffen für die Chaos-Familie sozusagen. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir noch ein bisschen Musik und dann reden wir mal weiter drüber. Ja.
Kio, was machst du mit den ganzen Sysbeeps?
Was ich mit den Sysbeeps mache? Die sind halt irgendwie beim Aufnehmen entstanden.
Das heißt, du arbeitest da noch weiter oder was?
Ich habe da heute Nachmittag ein bisschen Lieder auf mein paar MDs gespielt.
Komm, du hast gechattet, oder? Gib's zu.
Ja, hab ich. Naja, kann man ja mal machen. Ja. So, was wollten wir uns erzählen jetzt erstmal? Wir wollten ein bisschen über den Chaos Computer Club reden. Ja, ich höre.
Ja, also ich stelle mich nochmal vor, hier ist noch ein dritter am Mikrofon, ein Gast. Oh, ich höre nette Musik auf dem Ohr. Nein, der Chaos Computer Club. Ein paar von euch Hörern da draußen habt bestimmt schon was gehört. Und ja, unter Chaos und Computer Club stellen sich die Leute ganz böse Hacker vor, die wahrscheinlich irgendwie tagsüber schlafen und nachts vor ihren dunklen Monitoren sitzen. Und
das machen ja die meisten.
Okay, ich gebe zu, das machen wirklich die meisten.
Aber
nein,
wir sind die
Guten. Und dann irgendwelche bösen Dinger tun, wie Banken hacken und ins FBI gehen und die NASA und alle möglichen Dinge. Und lauter solche komischen Geschichten, die man aus schlechten Filmen kennt.
Aber also, nein.
Wenn ihr da so Filme wie Hackers oder sowas gesehen habt, vergisst es, streicht's weg. Das hat mit der Wirklichkeit eigentlich gar nichts mehr zu tun. Ja, was macht der Chaos Computer Club dann eigentlich sonst, wenn er nicht dann irgendwelche bösen Dinge die ganze Nacht tut und tagsüber schläft?
Er macht liebe Dinge, würde ich mal sagen. Nee, wir kämpfen zurzeit ja gegen die Internetzensur.
Ja.
Aber bricht mir später auch nochmal ein bisschen.
Ja, was sind eigentlich Hacker? Ich glaube, wir sollten erstmal ein bisschen erzählen, was wir unter dem Begriff, wie wir uns selbst verstehen, was Hacker eigentlich sind. Und dann auch mal ein bisschen abgrenzen, was wir dann von diesen Leuten halten, die halt wirklich nur die ganze Nacht böse Dinge tun. Das sind nämlich keine Hacker.
Das sind die Script-Kiddies.
Das sind Script-Kiddies oder die bösen Cracker.
Genau. So.
Ja, hat jemand eine gute Definition von Hacker? Weil es ist ein bisschen schwierig, das sauber, eindeutig, kurz zu definieren.
Ich habe gerade keine. Ich würde mal sagen, die Post hat uns in Ende 80ern genannt, dass wir ihre Produkte sozusagen anormal benutzen.
Ja, das zeichnet eigentlich schon einen Hacker aus. Also
richtig.
Ein Hacker ist jemand, der kreativ mit Technik umgeht.
Genau.
Und Sachen mit Technik macht, die nicht unbedingt im Handbuch stehen, sondern einfach guckt, was kann man kreativ mit Geräten, Technik generell damit anstellen, wie kann man die Funktionen erweitern, sag ich mal.
Ja, zu ein paar Zwecken, die man vorher nicht konnte, zum Beispiel auf der D-Box Pac-Man spielen.
Genau, das ist zum Beispiel, ja, das ist ein Hack, das konnte man vorher nicht und jetzt kann man's.
Ja.
Ja, Hacken bedeutet auch zum Beispiel, wenn ich meinen Wasserkocher so umfunktioniere, dass ich meinen Kaffee direkt im Wasserkocher machen kann, weil meine Kaffeemaschine mal wieder kaputt ist. Auch das ist Hacken.
Ja.
Das ist kreativer Umgang mit Technologie.
Genau. So, haben wir das jetzt auch geklärt mit den Hackern?
Ja.
So, ich würde mal sagen, so ein bisschen für die Außenstehenden halt.
Ja, wenn ihr noch Fragen zum Hacken habt, wir sagen nachher noch eine Telefonnummer durch.
Mhm.
Und dann können wir hier ein bisschen Live-Schaltung machen. Ja, ansonsten, wir haben ein bisschen Hacker jetzt umrissen. Was macht der Chaos Computer Club? Der besteht zum großen Teil aus, ja, diesen guten Hackern. Und ein anderer großer Schwerpunkt vom Chaos Computer Club ist nicht nur die Technik. Wir sind nicht nur total technikfanat, sondern gucken auch, dass wir die Augen offen halten, über den Tellerrand schauen und gucken, was um uns in der Gesellschaft passiert. Weil es kommt immer mehr Technik um uns herum zum Einsatz, auf allen Gebieten, die wir so sehen, tagtäglich, jeder merkt das. Und wir versuchen halt, ja, aufzuzeigen, wo es Probleme mit der Technik gibt, wo es Schwachstellen gibt, wo Technik nicht zum Wohle der Allgemeinheit, sondern vielleicht zu irgendwelchen komischen Unsinn benutzt wird.
Gibt's,
ich sag
ja,
nur die totale Videoüberwachung, Rasterfahndung und ähnlichen Quatsch. Und ja, das wird kritisch hinterfragt, begutachtet und ja, vieles im Chaos Computer Club dreht sich auch darum.
Okay.
Ja, Musik.
Ah!
Sphärische Klänge mal ein bisschen in den Raum bringen hier. Jo. Wir wollten ein bisschen über die Themen vom Easter Egg reden.
Ja, das ging eigentlich auf der Hinfahrt los. Da haben die Gießner zwei Autos vernetzt.
Mit WaveLAN.
Mit WaveLAN.
Was ist WaveLAN?
Das ist ein Funknetzstandard, der inzwischen sehr verbreitet ist, wo ja sehr viel Mist passiert und auch sehr viele lustige Sachen, wo man sehr viele lustige Sachen machen kann.
Also wer gerne Standards liest, das Ganze ist IEEE 802.11b. Ja, wer Langeweile hat, kann sich das vielleicht mal durchlesen. Ist aber, glaube ich, nicht so einfach, da dran zu kommen. Offiziell muss man da schon ein bisschen Geld für bezahlen, um an den Standard zu kommen. Aber mal im Internet suchen, da liegt garantiert irgendwas rum.
So, dann fangen wir mal an mit der Hinfahrt. Was gab's denn da Schönes?
Ja, da gab es den Versuch, mehrere Autos zu vernetzen. Da waren wir zwar nicht die Ersten, aber wir haben es halt einmal gemacht. Ja, es hat geklappt.
Ja, und wie war das?
Ja, man konnte zwischen den zwei Autos so pingen, chatten, MP3s hören und ja, eigentlich alles machen mit 11 Mbit.
Ich hoffe mal, du bist nicht gefahren, wenn du gechillt hast, so irgendwie.
Nein, wir haben uns da mit Fahrer organisiert. Ah, die Fahrer durften leider nicht an die Konsolen.
Da bin ich jetzt mal irgendwie froh drüber.
Ich verstehe nicht, wieso. Also normalerweise, ich wollte eigentlich auch immer, aber...
Ja, ich kenne deine Fahrweise.
Wie jetzt? Was hat das mit meiner Fahrweise zu tun?
Naja. So war das also bei euch bei der Hinfahrt.
So war das bei uns bei der Hinfahrt.
Habt ihr nichts Besseres zu tun als irgendwie...
Zwei Autos. Man muss da ja vernetzt bleiben. Also man ist ja da schon ein bisschen abhängig von der Technik und
ja. Habt ihr auch irgendwie offene Wavelands gefunden? Also Wavelands, die nicht abgesichert waren? Im Vorbeifahren einfach mal so?
Ich hatte meinen Sniffer ausgeschaltet, weil mein Rechner irgendwie Access Point gemacht hat in dem Moment. Ja, normalerweise, denke ich mal, hätte ich welche gefunden.
Auf der Autobahn?
Ja, auf der Autobahn.
Ja, da habe ich auch schon mal zwei, drei gefunden während einer Fahrt irgendwo. In der Nähe von Kaiserslautern, möchte ich nur mal so sagen.
Ist aber, glaube ich, ein bisschen schwierig, da irgendwie näher sich das anzugucken, oder? Also mehr wie SSID oder so, kommt man da wahrscheinlich
nicht. Ach, da kommt man schon, dann fährt man einfach raus und guckt mal, was da so Schönes war.
Jo.
Was uns noch gerade eingefallen ist, vielleicht auch sehr interessant, ist wahrscheinlich die URL zu dem Easter Hack. Die wäre http://www.chaosdorf.de/eh2002. Also wie Düsseldorf, nur mit Chaos, Chaosdorf. Ja, da gibt es Informationen dazu, welche Workshops da gab und so weiter. Jetzt viel ist da jetzt noch nicht zu lesen über das, was stattgefunden hat und so weiter. Aber ich denke mal, da kommen auch noch weitere Informationen hin.
Na, das hoffen wir doch mal, dass sie mal so langsam mal in die Reihe kommen irgendwie.
Naja, es steht schon was von wegen, es ist jetzt vorbei und es war ganz toll und so weiter, ne?
Das steht schon da. Da waren ja schöne Bilder auf dem internen Webserver mal. Und die würde ich gerne nochmal drankommen.
Ja, das war recht lustig. Da waren so, Foto-Love-Stories, würde ich mal sagen. So,
ja. Von Hallo Abnus Q, hörst du uns gerade?
Ja, das war also recht gut gemacht eigentlich, muss man also schon sagen. Also nochmal ein Lob an die Leute, die das organisiert haben da in Düsseldorf. Also echt prima.
Und über das Waveland gab es auch noch einen Workshop oder einen Vortrag oder was war da?
Ja, das war mehr eine Diskussionsrunde. Ja. Und zwar eigentlich überhaupt nicht technisch. Es ging eigentlich mehr darum, soll man gefundene Wavelands auch irgendwie öffentlich machen? Also das heißt, ins Internet stellen.
Das ist eine schwierige Sache, ja.
Das System, also was da vorgestellt wurde, war schon gar nicht so schlecht. Was noch gefehlt hat, war jetzt eine Anbindung so von den Programmen, die man da so kennt, die fürs Wardriving, so wird das ja genannt, benutzt werden. Eine Anbindung, die jetzt die Daten in so ein lesbares Format machen für diese Webpage. Aber interessant war schon, dass man da wirklich eine Liste hatte von, wo befindet sich das, welche ESSID. ESSID übrigens ist der Name des Netzes. Und man konnte das Ganze noch anklicken und das wurde dann verbunden zu map24.de. Und auf der Karte hat man dann noch schön kleine Fähnchen gesehen, wo da Wavelands dann sind in Düsseldorf. Also das war echt eine prima Sache. Sah recht lustig aus. Aber in der Diskussionsrunde ist dann schon rausgekommen, dass man sowas nicht unbedingt einfach öffentlich machen sollte, weil darunter ja auch teilweise irgendwelche Anwaltskanzleien oder Krankenhäuser und so weiter, also ganz interessante Sachen sind. Also irgendwie macht man sich da schon ein bisschen mitschuldig, wenn dann doch irgendwas passiert in die Richtung.
Naja, aber wenn das Netz so offen steht, das ist natürlich auch gefährlich, finde ich.
Ja, natürlich, informieren muss man, aber öffentlich machen war dann wirklich die Diskussion, soll man da vielleicht 2 Wochen vorher Bescheid sagen und wenn nicht, sozusagen leicht androhen, das zu veröffentlichen. Also die Diskussion war auf jeden Fall noch nicht zu Ende, das war wirklich heiß diskutiert, ging ewig lange, würde ich mal sagen. Ich bin da auch fast eingeschlafen zwischendurch. Na gut, zu wenig geschlafen da auf dem Easter Hack. Ja, aber also es war schon recht interessant, aber... Also rausgekommen ist nicht viel. Außer, dass die Webpage jetzt weg ist.
Die Webpage ist weg.
Erstmal. Ja. Erstmal ist die weg.
Ja. Wenn jemand noch einen Waveline hier gefunden hat, könnt ihr uns hier mal anrufen. So. Hört uns bestimmt jemand zu, der auch mal einen Waveline irgendwie gefunden hat. Wenn wir schon hier beim Chaos Radio sind.
Haben die Nummer?
Die haben die Nummer gleich. Das ist nämlich die 06151 87 0900. Name Kohlivase.
Was? Die Nummer?
Die ja, war die Nummer.
Ich hab nochmal nachgeguckt.
Ja, sagst du doch nochmal.
Ach, die Nummer, wie die war, ja. Ja. Das ist 06151.
Für Darmstadt.
Und dann die 87 00 100.
Und da ruft auch schon einer an.
Oh, schön.
Aber wir spielen erstmal ein bisschen Musik.
Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling, and this is how you remind me.
Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me.
So, hier sind wir nochmal. Wollten nochmal unsere Nummer durchsagen, für die, wo es vorhin zu schnell gegangen ist, die keinen Stift oder Zettel hatten oder beides nicht hatten. Ja, die Nummer ist die 06151 87 00100.
Ja, also ein Anrufer ist auch schon durchgekommen, aber das war hier so mehr so ein Privatanruf. Das war der Wehmut aus dem IRC-Channel Raute Kassel. Und er wollte uns doch unbedingt mitteilen, dass er Windows liebt und ganz toll findet. Und ich glaube, der wollte hier irgendwie eine Diskussion losreden. Aber also den
Fallen tun muss heute nicht sein. Heute
und ich glaube, er wollte auch nochmal speziell den Nick Chrissy
Chrissy!
Out.
So, da sind wir wieder. Ja? Und wir haben ein neues Thema jetzt im Easter Hack. Und es wäre?
Also, wir können jetzt noch ein bisschen was erzählen, was es noch so an Vorträgen gab.
Mhm.
Ganz interessanter Vortrag ist TCP-Hijacking gewesen.
Und was ging es da? Vielleicht wollen die Leute hier nächstes Jahr auch mal hingehen.
Ja, TCP-Hijacking ganz allgemein ist, wenn man TCP-Verbindung, was zum Beispiel HTTP ist, Telnet vielleicht auch bekannt oder FTP.
Was denn das?
So weiter.
Kenn ich nicht.
Du kennst das nicht?
Nö.
HTTP heißt Hypertext Transfer Protokoll und das Ganze wird benutzt, um, also jeder, der sich meine Webpage angesehen hat, der hat das Protokoll schon indirekt benutzt, um die Webpage vom Webserver auf seinen Browser zu bekommen.
Ach so, das ist HTTP.
Ja. Das Ganze ist unverschlüsselt und so weiter. Und das kann man eigentlich allgemein mithören, wenn man da Lust und Laune hat. Das einzige Problem dabei ist, wenn man einen Hub hat im Netz, dann kommt das auf allen Ports von den Hub, wo man seine Rechner angeschlossen hat, auch raus und kann sich das schön angucken. Aber wenn man da zum Beispiel einen Switch hat, dann sieht das schon ein bisschen schwieriger aus.
Was ist denn das?
Ein Switch ist ein Gerät,
vielleicht wissen Sie ja nicht alle,
seinen Computer sozusagen anschließt mit einem Netzwerkkabel.
Um ein Netzwerk aufzubauen.
Und das Ganze in Switch ist im Gegensatz zum Hub ein bisschen intelligenter und schickt wirklich nur die Daten an den Rechner, der sie auch bekommen soll.
Eigentlich.
Aber da gibt es so schöne Sachen wie, kann man mal nennen, ARP-Spoofing. Und dann kommt man da trotzdem an die Daten. Und darum ging es im Prinzip in dem Vortrag. Das war eigentlich so die interessante Sache bei dem Vortrag. Zusätzlich, TCP-Hijacking heißt eigentlich, dass man so eine Verbindung mittendrin abbricht und übernimmt und selber weiterführt.
Das ist böse. Das ist
also Hijacking im Sinne von sozusagen mitfahren, mitbenutzen.
Übernehmen.
Und im Anschluss gab es dann noch interessante Überlegungen, was man noch so im echten Leben so irgendwie hijacken kann. Und da gab es eine ganz interessante Geschichte, die kann man mal erzählen. Zum Beispiel ein Pizzataxi hijacken. Das Ganze funktioniert so, hatte er sich überlegt. Ich kann jetzt leider nicht sagen, wie der Name von dem Vortrag war, weil ich leider kein Internet hier habe. Und ich habe es mir auch nicht notiert, leider.
Man kann es nochmal nachlesen auf der Webpage.
Kann das auf der Webpage auf jeden Fall nachlesen.
Die Adresse geben wir später nochmal bekannt.
Ja. Auf jeden Fall, man stellt sich dann in die Pizzabude sozusagen und ruft dann an, bestellt eine Pizza an einem bestimmten Ort, wo man hin möchte. Und wenn dann sozusagen aufgerufen wird, ja, Pizza für da und da, und der Fahrer kommt rein, dann fragt man schnell den Fahrer, ja, wie sieht's denn aus? Kann ich da mitfahren? Ich will da zufällig auch in die Gegend und so weiter. Hier hast du vielleicht noch 5 Euro, nimmst mich mit und so. Ja, dann fährt man da mit. Also probiert hat's noch keiner, aber vielleicht funktioniert's. Man fährt da mit. Und wenn man angekommen ist, hat man sozusagen billig die Fahrt bekommen und hat noch eine warme Pizza halt am Ort. Also prima Geschichte eigentlich. Und wie gesagt, müsste mal getestet werden, ob das wirklich funktioniert.
Ist aber, glaube ich, nicht so zu empfehlen, oder?
Ich denke mal, das funktioniert nur einmal, aber wenn man es vielleicht irgendwie günstig irgendwo hinkommen möchte. Bei dem Fahrer stört das garantiert nicht, würde ich mal sagen.
Ja, wahrscheinlich nicht.
So, also nicht nur kreativer Umgang mit Technik.
Reden. Ja, jetzt blinkt hier die Leuchtdiode nicht mehr an dem Mikrofon.
Jetzt darfst du wieder sprechen mit uns.
Ist hier kein Blinkenlights mehr.
Nein, Blinkenlights gibt's nicht mehr leider. Ja. Jedenfalls temporär nicht mehr. Vielleicht gibt's es ja bald wieder. Mal sehen.
Ja. Sie wollen ja bestimmt suchen. Sie suchen ja wieder ein neues Hochhaus. Mhm.
So, wir waren bei Hijacking stehen geblieben.
Ja, im Prinzip war es das auch schon gewesen zu dem Vortrag. Also den kann ich jetzt nicht komplett hier wiederholen.
Das
also
ist, glaube ich, auch ein bisschen fehl am Platze hier.
Ein anderer Vortrag zum Beispiel war noch interessant. Also was heißt Vortrag? Workshop. Man hat da schon wirklich zusammen was erarbeitet. Und das war Voice over IP.
Oh, da war ich auch drin gesessen. Hat irgendwie nichts geklappt, glaube ich. Bei mir jedenfalls also, nicht.
Ja, bei mir hat es auch nicht geklappt, weil mein Mikrofon irgendwie nicht wollte, dass ich dann irgendwann mal rausbekommen habe. Aber bei anderen Leuten hat das schon schön funktioniert. Und der Standard dazu heißt H323. Mhm. Und das ist im Prinzip das, was man auch von NetMeeting und so weiter von Microsoft kennt.
Eben über den PC zu telefonieren.
Ja, aber dazu muss man natürlich sagen, das Ganze funktioniert auch mit Linux. Wir sind, glaube ich, so ein bisschen Linux-lastig hier, so wenn ich mich hier so umgucke.
Ja,
sehr wenig Windows-Benutzer, glaube ich.
Der halbe Custom Media Club ist ja Linux-Benutzer und der Rest benutzt einen Mac oder so.
Oder die anderen freien Betriebssysteme.
Genau.
Ja, das heißt nicht, dass wir da jetzt irgendwie diskriminieren oder so. Da sind auch ein paar mit Windows da gewesen und haben da schön Voice-over-IP gemacht. Das ist kein Problem gewesen.
Das funktioniert ja, ja.
Ja, zum Beispiel der Gatekeeper dafür, der lief dann auch auf einer Windows-Kiste.
Auch mal, nachdem meiner ja nicht lief.
Naja, gut. Ja, und das Ganze gibt es halt auch für Linux. Das wäre jetzt zum Beispiel GNOME Meeting oder so. Das sieht auch im Prinzip fast so aus wie NetMeeting unter Windows. Und das funktioniert auch schön. Alles ist kompatibel und so weiter. Haben wir da getestet, hat wirklich schön funktioniert. Einzige Sache, na gut, bei mir ging das Mikrofon nicht. Das ist aber wohl eine andere
Geschichte. Wir wollten ja über dieses H323 Gateway eine Verbindung ins öffentliche Telefonnetz herstellen, aber irgendwie sind wir nicht mehr dazugekommen in der Zeit. Das war irgendwie zu knapp.
Na gut, in das interne Telefonnetz da von dem...
Ja, eben ins öffentliche Telefonnetz, also ISDN. So, wir haben schon wieder einen Anrufer. Also werden wir jetzt langsam mal off-air gehen, den Anrufer annehmen und ein bisschen Musik abfahren. Mach mal. Wir haben einen Anrufer, wie eben gesagt. Und zwar den Herrn Pylon. Den ziehe ich jetzt mal hoch. Hier, hallo Pylon, bist du dran?
Ja, ich bin da. Guten Abend.
Ja, hallo.
Ja, hallo Pylon.
Ja, du kannst mal erzählen, was du denn gemacht hast.
Genau, ich habe jetzt einfach nur erstmal angerufen, da ich gerade so einen Stream mithörte und dann erfuhr, dass ihr ein wenig über meinen Workshop, den ich auf dem E-Sale gehalten habe, den Workshop über Voice over IP erzählt habt. Da dachte ich, rufe ich einfach mal an und vielleicht kann ich ja jetzt auf diesem Weg so ein kleines Resümee darüber geben über den ganzen Workshop.
Der nette Mensch, der diesen Workshop da irgendwie gemacht hat und uns verwirrt hat.
euch verwirrt habe.
Ja.
Okay, gut, das waren saumäßig viele Sachen, die ich euch da erzählt habe. Das stimmt. Ist da auch ein großes Gebiet und im Grunde genommen die Zukunft. Ja, halt Voice over IP, was kann man damit machen? Kann man halt, ja, im Grunde genommen seinen Rechner als Telefon benutzen. Das ist ja das Grundsystem dabei, was man damit machen möchte.
So unterwegs im Waveland, wenn man irgendwelche irgendwelche öffentlichen Wavelands findet, oder wie meinst du das jetzt?
Das wäre auch eine Möglichkeit, klar.
Das wäre aber böse.
Eigentlich eine ziemlich geniale Sache, wenn man so irgendwo zu Hause ist, hat ein Waveland aufgebaut, dann könnte man im Grunde genommen seinen Laptop nehmen, könnte den Laptop halt als Telefon so im Grunde genommen umbauen. Und könnte mit dem Gerät halt durch die Gegend ziehen und damit telefonieren.
Das Ganze habe ich übrigens auch gesehen. Also mir ist jemand entgegengekommen mal im Gang. Der hatte irgendwie ein Headset auf und das Kabel hinten im Rucksack. Also das sah mir doch sehr verdächtig danach aus.
Mhm. Na gut, da kann auch ein Handy im Rucksack gehangen haben, ne?
Er könnte auch ein Wavelength-Zimmer mit Sprachausgabe.
Nee, das war schon ein Notebook in seinem Rucksack. Das habe ich schon noch erkannt, aber ich habe da nicht weiter nachgefragt.
Habe ich gar nicht gesehen. Es war so viel los da auf der ganzen Veranstaltung. Kann man halt nicht alles mitkriegen.
Ja, der ist mir auch nur einmal über den Weg gelaufen und dann habe ich ihn auch nicht wieder gesehen.
Ja gut, okay. Nee, aber so im Grunde genommen, der Workshop selber, irgendwie mir hat er doch noch wieder Spaß gemacht jetzt mit Voice over IP. Im Nachhinein habe ich noch sehr viele Anfragen gekriegt und sind auch einige Leute, die sich damit jetzt beschäftigen wollen. Mal gucken, vielleicht können wir es da schaffen, zu irgendeiner der nächsten Veranstaltungen dann hausintern so ein kleines Netz aufzubauen, wo wir auch noch telefonieren können untereinander. Dann brauchen wir nicht ständig unser Handy zu zücken und damit telefonieren, was ja sowieso immer sehr teuer ist. Das ist so halt die Idee, die wir vielleicht daraus machen können.
Da fällt mir noch eine Frage dazu ein. Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit, da mit mehr, also nicht nur eine Zweimann-Kommunikation herzustellen, sondern da irgendwie so Dreierkonferenzen und so weiter?
So wie wir jetzt haben hier im Radio.
Ja, im Prinzip so, ja.
Gibt es, ja. Da brauchst du aber Technik dafür. Da brauchst du dann noch Geräte, Hardware dafür, sogenannte Multiprozessor, Multicontroller-Units, Multiprozessor.
Aber ich meine, das Ganze wäre ja in Software, denke ich mal, auch möglich, oder?
Richtig,
es gibt Software. Einfach zusammenmischen und dann irgendwie...
Ja, bei den verschiedenen Protokollen ist es ein bisschen schwieriger, oder?
Ja, es geht. Das Ganze kann konvertiert werden. Da sind dann die Gateways dafür da. Zumindest bei H323 ist ja eines der beiden Protokolle momentan, die Voice-OIP darstellen. Es gibt ein paar kleinere, aber es gibt halt so recht große Protokolle, das ist zum Beispiel H323 und SIP. Aber in H323, was wir jetzt auf dem Workshop gemacht haben, da gibt es die Möglichkeiten, dass man das Ganze zusammenführen kann, dass man Streams zusammenführen kann und dass man dann im Grunde genommen einen Stream rausschickt zu den ganzen Rechnern, die es zusammenführen, zu den Gateways und dieser Gateway. Der schickt das Ganze dann nochmal zu einem Streamrechner, der das zusammenpackt, das Ganze, und schickt dann jedem User einen Stream zurück, wo alle drei anderen, zum Beispiel bei einer Viererkonferenz, zusammengepackt sind, weil den eigenen braucht man ja gar nicht. Das ist auf jeden Fall möglich, nur ist ein Haufen Arbeit, muss ich dazu sagen.
Er ist mir nur gerade in den Sinn gekommen, weil das wäre ja dann schon interessanter, als wenn jetzt einfach nur mit zwei Leuten zu reden.
Ja, das ist richtig. Das ist vollkommen richtig. Nur, da muss ich die Technik noch entwickeln. Das ist alles noch in den Kinderschuhen, so aus meiner Sicht heraus gesehen. Gut, das gibt es ja erst seit 1995 auch und ja, gerade mal 7 Jahre.
So gut. Na, in 7 Jahren kann viel passieren.
In 7 Jahren kann viel passieren, das ist richtig. Aber 1995 war die Zeit, wo Windows 95 rauskam. Mhm. Und diesen 7 Jahren, naja, so viel ist da auch nicht passiert, ne?
Ja, eigentlich ist da fast gar nichts passiert. Aber ich weiß nicht, ich glaube, also ich bin mit dem Protokoll auch nicht wirklich zufrieden, meiner Meinung nach, aber das ist vielleicht ein bisschen weit.
Das ist richtig, ich bin damit auch nicht so zufrieden, weil das ist irgendwo ziemlich eingeschränkt, muss ich dazu sagen.
Ich kenne mich da jetzt nicht tief mit aus, aber meiner Meinung nach kommt das doch irgendwie so ein bisschen von der ISDN-Schiene oder irgendwie so.
Richtig, das kommt so aus dem ganz normalen Telefonnetz. Ja. Man hat dann versucht, das Telefonnetz umzusetzen auf ein IP-basiertes Netz.
Und fraglich ist vor allen Dingen, warum werden TCP-Connections dafür verwendet, wo man doch überall beim Streaming irgendwie UDP verwendet. Also irgendwie kann ich da nicht so richtig folgen irgendwie.
Ich auch nicht, muss ich dazu sagen. Da ist dann SIP schon viel schöner, SIP, also das Session Initiation Protocol. Das gibt's auch noch, das ist dem RFC 2543 war das, glaube ich, runter abgeschrieben. Mhm. Und das ist irgendwie ein bisschen angenehmer. Da kann man auch viel leichter irgendwo mit rumarbeiten. Und wer Programmierer ist, der möchte vielleicht lieber in ZIP arbeiten.
Ja, das glaube ich auch.
Vielleicht sollte ich mir da auch noch was antun und dann...
Ich habe mir das auch noch nicht angeguckt, aber ich denke mal, das ist ganz interessant.
Wäre ja was.
Ja, das wäre vielleicht eine Idee, sowas mal anzubieten, ja.
Genau, jetzt darf ich keine allzu großen Versprechungen hier machen.
Das ist das Programmieren am Ende.
Wir denken das mal an. Also hast du mich jetzt irgendwie dazu eingeladen, das mitzumachen, oder?
Ja, immer.
Ja, ja.
Immer.
Also, so lande ich immer bei solchen Sachen, ne? Also, ich gucke jetzt keinen hier an.
Ja, okay.
Ja, dann danke für den Anruf, würde ich mal sagen.
Ja, klar, mach weiter so.
Ja, das an dir.
Tolle Sendung und ja, ich klebe mich irgendwann wieder ein, wenn es soweit ist, ne?
Ajo.
Okay, ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Jo, dir auch.
Tschüss. Ciao.
Tschüssle. So, das war mal Pylon, der wo den Workshop gehalten hat. Oh, der wo, das ist irgendwie kein tolles Deutsch.
Wo kommst du denn her?
Da wo der Kaffee blüht, in Haag.
Da wo.
Da wo. Okay, dann geht's mal weiter mit ein bisschen Musik. da sind wir wieder. Wir haben noch ein Thema gehabt.
Ja, also ein Workshop gab es noch, der ging über Buffer Overflows. Diesmal weiß ich auch, von wem das war. Der Mann heißt irgendwie mit Nachnamen Trecher. Und da gibt's auch den ganzen Vortrag gibt's auch auf der Homepage von ihm, und zwar www.krecher.de. Und allgemein Buffer Overflows. Das sind eigentlich die Hauptsicherheitslücken, die es so im Internet oder halt in irgendwelchen Protokollen oder Servern und so weiter gibt, sind Buffer Overflows oder auch Format String Exploits ist eine andere Geschichte. Aber Buffer Overflows ist so der Klassiker. Der erste Internetwurm war auch ein Buffer Overflow. Und in dem Vortrag ging es halt darum, wie funktionieren die. Das Ganze setzt leider voraus Kenntnisse in C und in Assembler. Ein bisschen Assembler-Kenntnisse noch. Und allgemein, wie das so funktioniert, irgendwie mit dem Stack und so weiter und so fort. Also, so weit ins Technische will ich da auch nicht gehen.
Schon tiefere Kenntnisse auf jeden Fall.
Ja, und das Ganze ist auch nicht so einfach und man muss da schon ein bisschen rumprobieren und so weiter.
Und ist auch ganz gut so, dass es nicht so ganz einfach ist, sonst wird ja böse Sachen passieren im Internet.
Na gut, das Prinzip ist eigentlich einfach, wenn man das mal verstanden hat und wenn man auch Ahnung davon hat, wie so ein Computer funktioniert, dann ist das eigentlich kein Problem. Aber die zu finden ist dann doch schon ein bisschen schwieriger und eigentlich sollten Buffer Overflows auch gar nicht in Software drin sein. Die gehören da eigentlich raus.
Eigentlich nicht, ja. Die kommen aber irgendwie... Ja, wie kommen sie denn da rein?
Die Welt. Das Ganze ist eigentlich ein C-Problem. Und zwar werden, wenn man zum Beispiel irgendwelche Strings, also irgendwelche Zeichenketten kopiert, in andere Zeichenketten, in andere Variablen, also an andere Speicherplätze, dann wird da nicht unbedingt die Länge überprüft in so einem C-Programm. Das heißt, man kann da wird einfach so viel kopiert, wie da drin steckt, auch wenn der Speicher gar nicht dafür reserviert ist, und dann überschreibt man halt andere Stellen.
Das sollte nicht passieren eigentlich, aber...
Und an der Stelle kann man halt dann sozusagen da seinen eigenen Code übergeben, den man gerne ausgeführt haben will. Meistens will man eigentlich gerne so einen Shellcode ausgeführt haben. Das heißt, dass man da eine Eingabeaufforderung bekommt auf dem Rechner und dann da mit dem Recht von dem Dienst, den man da exploitet, das Ganze nennt sich exploitet hat, mit dem weiterarbeiten kann. Ja, und der Vortrag war halt, wie funktioniert sowas allgemein und wie schreibt man sowas, und dann war im Nachhinein war auch nochmal irgendwo stand ein Server mit einem exploitable, Fingerdieben, glaube ich.
Was?
Und da sollte man sich...
Ich glaube, FTPD war es, oder?
Es war ein FTPD. War es der Weg?
Es war ein... FTP.
Ja, okay. Gut. Finger war aber auch irgendwas. Ich glaube, das war der Klassiker. Ja, genau. Finger war der Klassiker mit dem Internetwurm, den es da ganz am Anfang irgendwann mal gab. Ja, und da konnte man sich an den WOFTP, konnte man sich da sozusagen ranmachen und gucken. Also der Vortragende hatte da extra einen kleinen Buffer-Overflow eingebaut, der da wohl exploitbar war. Was da rausgekommen ist, kann ich nicht sagen. Ich habe mich da auch nicht selber beteiligt und da geguckt. Aber ja.
Vielleicht hört uns jemand, der es irgendwie mitgemacht hat.
Ja, gibt es denn Leute da draußen, die sich da besser mit auskennen wie ich oder wie andere hier?
Dann sollt ihr uns mal anrufen am besten.
Ja, wir haben auch noch jemanden hier, der vielleicht was sagen wollte zu wie man, was man dagegen so unternehmen kann, gegen Buffer Overflows.
Ja, geh mal ins Mikro dran, so, dann kannst du
nicht reden. Das ist der DreamMind.
DreamMind.
Ja, DreamMind, was kann man denn da so gegen machen? Ich meine, allgemein sollte das halt, wenn man das gescheit programmiert, dann sollte eigentlich da kein Buffer Overflow drin sein. Aber die Praxis zeigt uns irgendwie, dass da doch öfters mal irgendwie Probleme auftauchen.
Okay, man kann was gegen tun, wenn man zum Beispiel, wenn man Strings kopiert oder Ähnliches macht, die Länge überprüft, also eine Safe Copy benutzt. Aber das macht nicht jeder Programmierer, weil manche meinen, das ist nicht nötig oder aus Performance-Gründen das nicht machen oder so. Oder es einfach nicht wissen. Also man kann zum Beispiel auch eine Library benutzen, libsafe, die dann, wenn irgendein Programm exploitbar ist, eine E-Mail an den Admin schickt oder Ähnliches tut und das Programm sofort terminiert. Also auch der Shellcode, der dann ausgeführt werden sollte, wird dann nicht ausgeführt, wenn das Programm halt verwendet wird. Und es gibt auch noch Patches für NGTC. Also da gibt es von OpenWall, sind es glaube ich, so einen Patch für NGTC.
Das sind die Leute, die auch diesen Kernel-Patch da gemacht
genau,
haben.
Genau.
Mhm.
Und es gibt auch, soweit ich weiß, von Trustix, dieser Distribution, einen Patch für GTC, der einmal diese Format-String-Exploits vermeiden soll und einmal auch diese Buffer-Overflows vermeiden soll.
Hast du deine Ahnung, ob die Patches da mal in den GCC richtig einfließen?
Soweit ich weiß, wenn, dann wahrscheinlich nur der Open-Wall-Patch, weil der andere Patch, laut Heise jedenfalls, nicht alle Buffer-Overflows vermeiden soll.
Ja gut, das ist ja ein allgemeines C-Problem und das existiert eigentlich schon so lange, wie es C gibt und von daher, das ist glaube ich recht lange. Es gibt auch noch eine klassische Lösung gegen Buffer-Overflows und zwar einfach mal kein C verwenden.
Genau.
Na, ich glaube, ich wollte nicht eher Visual Basic oder so verwenden, dann wird es richtig böse.
Aber man kann ja zum Beispiel relativ einfach auch den GNU-Java-Compiler benutzen, den GCJ. Und der ist auch nicht wirklich viel langsamer, also in den meisten Fällen, wie C-Code.
Naja, gut, okay. Java ist vielleicht eine andere Geschichte.
Ja, nicht Sun Java, den GNU-Java-Compiler.
Aha. Und da hast du, bei Java hast du nicht so das Problem, dass da irgendwie was überschrieben werden könnte?
Nee, weil wenn irgendwas zu groß ist, gibt es sofort eine Exception. Und das passiert nicht.
Ah, okay, die Exception-Geschichte.
Du brauchst nichts zu freeen, deswegen gibt es auch nicht so Sachen wie zum Beispiel diesen Double Free Bug von der Zlib letztens, weil das ja den die einen Garbage Filter gibt und dann brauchst du das nicht. Das ist halt ein bisschen unproblematischer.
Na gut, ja, die Leute haben sich da schon Gedanken gemacht. Java ist ja auch ein bisschen neuer wie C.
Ein bisschen. Ein
paar Jahre.
Ja, ich glaube, das war jetzt sogar fast schon ein bisschen zu technisch. Ja, Anrufe haben wir bis jetzt noch nicht. Vielleicht,
Anrufe haben wir gerade
vielleicht
keinen.
Nennen wir nochmal die Nummer.
Sag du es nochmal.
Das ist die 06151 für Darmstadt.
Dann die 87 00 und die 100. Dann sollte ich hier sein eigentlich.
Ja, gibt's denn vielleicht Leute, die auch auf dem Easter Hack waren und was dazu sagen können?
Die gibt's bestimmt. Die hören uns bestimmt über den Stream, den wir auch haben, so nebenbei mal erwähnt.
Ja, genau. Die Homepage zu dieser Sendung ist... Übrigens http://radio.at.tent.at. Ja, also schnell gelesen Radio Attentat.
Naja, das ist ein bisschen eine
schicke URL.
Richtig.
Kreativer Umgang mit Technik.
Kreativer Umgang mit Domainnamen. Okay, dann werden wir noch ein bisschen Musik spielen, wenn gerade keiner anruft.
You can hear it.
Da.
There is fiction in the space between lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean not just telling stories.
Sind wir wieder.
Ja, wir erzählen noch ein bisschen was, was auf dem Easter Hack lief.
Ja, da lief noch ein bisschen was mehr als das, was wir bisher besprochen hatten.
Ostern war dieses Jahr eine sehr, sehr schöne Zeit, ist nämlich genau zwischen dem Monatswechsel gefallen. Und ja, wer es mitbekommen hat, es gab den 1. April. Wer wurde nicht in den April geschickt dieses Mal? Bestimmt sind viele auf richtig tolle Sachen reingefallen, wo sie sich vorgenommen haben, nein, ich glaube nichts. Genauso dieses Jahr auch wieder. Es gab in allen möglichen Medien im Hackerbereich jede Menge lustige Meldungen, die sich im Nachhinein als riesengroße April-Chats ausgewiesen haben. So auch auf dem Easter Hack. Die Leute waren kreativ und haben was richtig Nettes vorbereitet.
Ja, mal wieder.
Wer ein bisschen die Medienlandschaft kennt und weiß in den Nachrichten im Moment, dass Leo Kirch mit seinem Pay-TV-Sender Premiere da so ein paar Problemchen hat, wird auch wissen, dass es ja sowas gibt wie die D-Box. Das ist ein digitaler Receiver, so ein Satellitenreceiver, so ein Empfangsgerät, das nicht nur ein paar normale Sender empfangen kann, sondern auch die ganzen digitalen Sender, die es jetzt mittlerweile auf allen möglichen Satelliten gibt, mit richtig tollen Programmen und tausenden von Möglichkeiten, sich allen möglichen Kram anzuschauen. Und das Ding kann auch diese verschlüsselten Premiere-Sachen anzeigen. Diese wunderbare D-Box ist natürlich auch irgendwann das Opfer eines Hacks-Projekts geworden. Die Leute haben sich gedacht, mit der normalen D-Box, das ist mir zu langsam und zu doof und das Umschalten dauert viel zu schlecht und man könnte doch eigentlich viel, viel mehr mitmachen. Dann haben sich die Leute hingesetzt und haben auf diese D-Box, auf der eigentlich sonst irgendwas Normales von Premiere lief, die D-Box ist nämlich ein richtig kompletter eigener Rechner, haben sie dann das Betriebssystem ausgetauscht und Linux drauf gemacht. Da Linux sowieso das Hacker-Betriebssystem schlechthin ist, ja, war es einfach an der Zeit, mal Linux auf einen weiteren Rechner zu portieren. Und die große April-Meldung, die es dann gab, auf dem Easter Hack, die D-Box von Premiere läuft jetzt unter OS 2. OS 2 ist ein mittlerweile ziemlich veraltetes Betriebssystem von IBM. Wird im Bankenumfeld benutzt.
Es wird immer noch weiterentwickelt.
Aber naja, nicht mit dem IBM. Nicht wirklich, aber okay. Ja. OS 2 ist halt im Bankenumfeld sehr bekannt. Wird auch immer noch eingesetzt. Und das, was Premiere irgendwann einführen wollte, ist auf der D-Box, ist halt Homebanking. Die D-Box hat nämlich so lustige Dinger wie so Chipkartenschächte, nämlich zwei davon. In einen kommt die Chipkarte von Premiere rein, damit man diese Karte, die man von Premiere bekommt, wo man brav für sein Abo zahlt, in die Box schieben kann und dann kann man die Sender sehen. Und der zweite Kartenschacht war mal vorgesehen oder wird irgendwann auch vielleicht mal für Homebanking. Man schiebt da seine Geldkarte rein, schließt die D-Box an das Telefon an, das ruft dann bei der Bank ein, man kann gucken, was man auf dem Konto hat, man kann dann Überweisungen machen und diesen ganzen netten Kram, den man sonst eigentlich am PC machen müsste. Wenn man aber zu faul ist, kann man das auch im Wohnzimmer direkt an der D-Box machen. Und der Easter Hack bestand daraus, dass die Leute jetzt gesagt haben, OS 2 läuft auf der D-Box mit richtig schönen Bildern, die das sehr, sehr glaubhaft rübergebracht haben.
Ja.
Mit offiziellen OS 2 Logo auf dem Fernsehen und auf der D-Box selber, auf der Anzeige. Und angeblich wäre es jetzt möglich, sich seine Geldkarte mit diesem kleinen Chip, weil es sind ja Chipkarten, die ja in die D-Box passen, dann diese Chipkarten aufzuladen. Ohne genaue technischen Hintergrundinfos, ohne genaue technische Beschreibung, warum auch, ja, soll ja erstens keiner wissen, mit irgendwelchen netten, hübsch gestalteten Internetseiten, die ja irgendwo nach Russland gezeigt haben, ganz dubios, kein Mensch weiß genau, was da wirklich läuft.
Die auf jeden bösen Fall, Hacker aus Russland.
Die bösen Hacker aus Russland haben es geschafft, die Geldkarte zu knacken. Das hat sogar wirklich in den Medien auf Heise, einer der großen Nachrichtenticker, geschafft.
Na, die haben es aber gemerkt. Ich glaube auf onlinekosten.de, die haben es nicht gemerkt, die haben es veröffentlicht.
Ja gut, also im Nachhinein, ich kann alle beruhigen, nein, die Geldkarte wurde nicht gehackt und nein, man kann sie wirklich nicht von Hand aufladen. Auch nicht mit der D-Box. Die D-Box ist wirklich nur zum Fernsehgucken da. Oder zum Spielen mit Linux.
Zum Spielen mit Linux, ja.
Genau. Zum Spielen mit Linux auf der D-Box werden wir in nächster Sendung noch ein bisschen was erzählen.
Ja, in exakt einem Monat. Das kann man jetzt schon mal so im Voraus sagen, würde ich mal sagen.
Ja, das ist nämlich ein sehr nettes Projekt, weil mittlerweile läuft nicht nur Linux mit irgendwelchen komischen kryptischen Anwendungen, die kein normaler Mensch braucht, da drauf, sondern man kann die D-Box jetzt unter Linux auch richtig zum Fernsehgucken benutzen. Sogar wesentlich besser als mit dem Originalprogramm, was von Premiere kommt. Und ja, was für technische Möglichkeiten es gibt, was man mitmachen kann, was für Probleme es gibt und welche Leute dahinter stecken, was die Leute machen, warum sie das überhaupt machen, darüber werden wir noch ein bisschen was erzählen.
In der nächsten Sendung eben.
Genau.
Ja. Aber erstmal haben wir noch eine halbe Stunde vor uns.
In der halben Stunde denken wir uns noch ein paar nette Sachen aus und hören ein bisschen Musik.
da. Machen Sie uns an.
stairway to heaven.
So, hier sind wir wieder. Wir haben noch ein Thema für euch. Und das ist die Internetzensur in NRW, Nordrhein-Westfalen. Da kam es vor so etwa 2 Monaten oder 3 Monaten dazu, dass von einer Bezirksregierung, ich glaube Düsseldorf war das, Sperrverfügungen an Provider verschickt wurden, die dann eben diese mehreren besagten Internetseiten, ich weiß auch nicht genau, um was es da ging, wurden gesperrt auf jeden Fall, zensiert vor den Leuten, die eben ins Internet gehen. Und es hat der scheinbar versucht, NRW-weit durchzusetzen. Und da ist der CCC natürlich irgendwie dagegen, ist natürlich klar. Wir sind für offene Netze. Und da wird jetzt aufgerufen zu einer Demonstration am diesem Wochenende in Düsseldorf. Kannst du gerade was sowas sagen?
Also ich kann noch was dazu sagen. Ich war am Chaos-Dienstag, den es traditionell auf der CeBIT gibt, bin ich anwesend gewesen. Da war auch schon eine Demonstration genau zu diesem Thema. Und also traditionell versammelt sich da so der CCC oder Angehörige davon dienstags. Früher war das dann eigentlich grundsätzlich irgendwie der Telekom-Stand.
Ja, eben damals
bei
noch.
Der Post damals noch, ja.
Der gute
Typ. Heutzutage ist das dann schon öfters mal woanders. Irgendwie Microsoft war mal und dann war auch mal irgendwie dieser Internet, diese Internet-Zensursoftware irgendwie von Siemens.
Von Siemens, das Smart-Filter, ja, letztes
genau,
Jahr,
da
genau.
War mal letztes Jahr.
Herr Siemens, ihr Filter stinkt.
Und dieses Jahr waren halt mehrere Sachen, nämlich diese NRW-Geschichte. Und auf der CeBIT haben wir uns dann erstmal gesammelt und sind dann erstmal zu Vision Consult gegangen. Das ist so ein Provider, der das mehr für Firmen Internet anbietet. Und das ist halt einer von den Providern, die diese Filter installiert haben. Das Ganze technisch scheint wohl bei denen irgendwie so abzulaufen, dass die im DNS-Server einfach die Einträge rausschmeißen, die da gesperrt sind. Das heißt also, umgehen kann man das ganz einfach. Man stellt halt einen anderen DNS-Server ein.
Aber für einen Normal-User ein Schutz eben, sozusagen.
Normal-User, ja, also ja. Leute, die sich da nicht auskennen und dann nicht wissen, wie man das einfach umgeht, für die sind einfach mal die Seiten gesperrt. Und das kann natürlich schlecht angehen. Okay, Vision Consult, muss man dazu sagen, war einer der einzige Provider, der sich da bereit erklärt hat, da was zu sagen und der es zugelassen hat, dass wir da hinkommen. Also von daher nochmal Lob an die Leute und Kommentar wurde auch abgegeben und okay, ob man damit jetzt einverstanden ist oder nicht, erklärt wurde es auf jeden Fall.
Ja.
Wolltest du dazu noch was sagen?
Ja, ich wollte ein bisschen was zu dieser Zensuraktion generell sagen, was für Hintergründe das hat, welche Seiten das waren und was da passiert ist. Hintergrund der Sache im Moment ist, dass in der rechtsextremen Szene, bei diesen ganzen Neonazis, sich mittlerweile viele Leute über das Internet irgendwie formieren und da irgendwie ja gemeinsamen Austausch machen. Da die Sachen natürlich in Deutschland verboten sind, greifen diese Leute auf irgendwelche Anbieter in Amerika und woanders zurück und verbreiten über irgendwelche amerikanischen Internetserver dann ihre Propaganda. Und ja, das wird im Moment ziemlich rege genutzt von einigen rechtsextremen Gruppen hier in Deutschland. In Deutschland ist das verboten, in Amerika fällt das unter freie Meinungsäußerung und kann deswegen nicht so einfach verboten werden. Die verschiedene Leute in Deutschland stört das sehr arg. Auf den ersten Blick kann man auch sagen, ja, das ist ja auch vollkommen richtig, dieser ganze Nazi-Müll muss weg und das darf ja nicht sein und überhaupt. Denkfehler bei der ganzen Sache ist, wenn das Zeug einfach nicht mehr sichtbar ist, ist es deswegen noch lange nicht weg. Die Leute, die dieses Gedankengut im Kopf haben, die verschwinden dadurch nicht. Die finden dann andere Möglichkeiten und Mittel und Wege. Und Problem ist halt bei dieser Zensur, wenn man das halt Otto-Normal-Leuten einfach verbietet, sich da einfach zu informieren und da einfach drauf zu gehen. Ein Problem zum Beispiel ist, was ich von Leuten kenne, die Historiker sind oder Soziologen, wenn die da Recherchen machen wollen und dann einfach ausgesperrt werden,
dann sieht das so aus, als ob es wirklich ja im Internet nichts über rechtsextreme Seiten gibt. Man kann sich nicht wirklich sinnvoll informieren. Und ja, erstens werden da komplette Berufsgruppen davon ausgeschlossen, da vernünftige Recherchen zu machen. Und der kritische Netzbenutzer, der sich dann informieren will und gucken, was dann wirklich an Quatsch, an dummer Propaganda da übers Netz läuft, wird auch ausgeschlossen, so dass es den Eindruck hat, es gibt ja gar nichts Schlimmes im Netz.
Also kurz gefasst, irgendwie ausblenden tut das Problem nicht lösen.
Ja, weil wie gesagt, diese Leute mit diesem Gedankengut im Kopf verschwinden dadurch nicht, im Gegenteil. Und wenn man jetzt anfängt, dann mit einer Richtung zu zensieren, ich meine, wenn man innerhalb Deutschlands diese Propaganda verbietet und jetzt halt über Parteienverbote und anderen Kram nachdenkt, mag das irgendwo noch seine Begründung haben, aber Internetseiten zu sperren, dann muss man sich überlegen, wo fängt das an?
Ja, und wer bestimmt das überhaupt? Also wer darf da aussuchen, was gesperrt wird und was nicht?
Genau, das ist halt im Moment eine Sache, die nicht definiert ist, wo die Bezirksregierung in Düsseldorf halt einfach angefangen hat, wahllos irgendwelche Sachen zu sperren. Dabei sind diese drei Seiten, von denen eine mittlerweile sogar überhaupt nicht mehr existiert im Netz, die gesperrt ist, nur wirklich der Tropfen auf dem heißen Stein. Man findet hunderte von anderen Seiten, die genau den gleichen Quatsch noch drauf haben und die nicht gesperrt sind. Und wenn man jetzt halt anfängt, Seiten zu sperren, die unliebsam sind, wo fängt das an? Fängt das, im Moment sind es halt irgendwelche, braunen Seiten. Dann wird es wahrscheinlich irgendwann so weitergehen, dass die ganzen linksextremen Seiten, egal wo sie nun sind, gesperrt werden. Dann wird kritische Berichterstattung über die Regierung wahrscheinlich irgendwann mal gesperrt. Und wie das weitergeht, kann man sich dann denken. Das ist eine Entwicklung, die kann kein vernünftig denkender Mensch wirklich wollen. Aber die Bezirksregierung in Düsseldorf ist im Moment anderer Meinung und meint damit wirklich einen wirksamen Schutz zu haben. Dass der Schutz einfach lächerlich ist, kann jedes wirklich 15-jährige Kind, was mehr als einmal Internetbrowser benutzt hat, einfach umgehen. Wir kriegen gerade einen Anruf rein.
Okay, ich kann noch was dazu sagen und zwar, okay, wir waren bei dem Vision Consult, habe ich gerade gerade was drüber erzählt. Und als nächstes waren wir dann beim NRW-Stand, Forschungsland NRW, und haben da mit dem diskutiert und im Prinzip den Stand ein bisschen belagert. Dazu kann ich jetzt wenig sagen. Als nächstes ging es zum Arcor-Stand. Die haben uns dann mehr oder weniger da irgendwie rausgeschmissen. Das ist wohl da irgendwie nicht so richtig angekommen, weswegen wir da sind und so weiter. Aber ich und drei andere noch vom CCC, wir haben uns dann noch ein bisschen länger unterhalten mit dem von Arcor. Und da sage ich dann nachher noch ein bisschen was dazu, was
bei Arcor. Ich habe da jetzt gerade einen Anrufer hier. Den Nippler habe ich jetzt dran, der eigentlich ja auch Gast sein sollte. Ich tue ihn mal hier drauf legen. Hallo Nippler.
Moin.
Du wolltest was dazu sagen?
Da war vorhin, glaube ich, ein kleiner Denkfehler dabei. Ihr habt gesagt, DNS, dass man das im DNS sperrt. Schön und gut, aber wenn der sich jetzt irgendwo bei einem Freehoster, nehmen wir mal Worst Case Yahoo an, dann können die ja nicht Yahoo.com sperren. Also das ist technisch irgendwie...
Es hat keiner behauptet, dass das eine tolle Lösung ist. Bei dem Vision Consult hat das einfach so angeklungen, weil derjenige meinte einfach, das könnte man ganz einfach umgehen, indem man halt einen anderen DNS-Server einträgt. Mehr habe ich da nicht mitbekommen. Ich habe mich damit auch nicht technisch auseinandergesetzt. Aber was willst du sonst machen? Sonst musst du da einen Zwangsproxy davor setzen. Ja.
Und das ist irgendwie beides kacke.
Das macht China aber auch zum
Beispiel. Die man nicht haben möchte.
Ja, wir wollen das allgemein nicht haben. Grüß dich übrigens, Nippler, ne? McCool hier.
Jo, Tag.
Tag, ja.
Ja, also Fazit aus der Sache können wir ziehen. Es gibt keine technisch wirklich sinnvolle Lösung, die dem Aufwand gerecht wird, mit dem man diesen ganzen Kram vernünftig filtern kann. Zensurversuche im Netz hatte schon ein paar Mal gegeben. China versucht das auch mehr oder weniger mit mittelmäßigem Erfolg. Es gibt immer noch Möglichkeiten, dass sich dann irgendwelche Gruppen aus China dann über andere Entwicklungen informieren und darüber Informationen austauschen, obwohl die Regierung in China da sehr, sehr strikt vorgeht und sehr viele Maßnahmen ergriffen hat. Trotzdem greifen diese alle nicht. Diese ganzen Zensurversuche in einem offenen Netz, wie es das Internet nun mal ist, sind eigentlich nicht so durchzuführen und deswegen per se einfach unlogisch.
Das ganze Netz ist überhaupt nicht dafür ausgelegt, um irgendwelche Sachen irgendwie zu sperren und so weiter. Dafür ist es erstmal gar nicht zentral, super dezentral Und ja, eigentlich ist da technisch erstmal überhaupt nicht dran gedacht worden, irgendwas zu sperren. Das Ganze ist ja auch entstanden aus so aus sozusagen Versuch, ein Netz zu machen, was gegen Atomangriffe und so weiter resistent ist. Und im Prinzip ein Forschungsnetz war das am Anfang. Und ja, hat eigentlich auch keiner dran gedacht, dass das mal so an die breite Öffentlichkeit kommt.
Ja, Ziel des Netzes war es ja eigentlich genau das Gegenteil zu erreichen. Nicht Informationen zu sperren oder zu kanalisieren und zu filtern, sondern wirklich allen zugänglich zu machen.
Ja.
Ob man jetzt mit den Informationen einverstanden ist oder nicht und ob man die jetzt nun blind einfach anschaut oder erstmal kritisch beurteilt.
Na gut, es gibt einfach zu viele Leute, die da, ich würde sagen, so die Fernseheinstellung haben. So, ich setze mich davor und alles, was da kommt, wird schon irgendwie stimmen. Obwohl das beim Fernsehen eigentlich auch nicht mehr gegeben ist. Man muss halt allgemein bei Medien kritisch sein und erstmal angucken, wo kommt das her und kann das überhaupt stimmen und so weiter. Einfach irgendwie lesen und glauben ist irgendwie der falsche Ansatz.
Ja, und das Problem ist halt, wenn die ja von uns gewählten Volksvertreter dann halt einfach vorschreiben, was wir zu sehen haben und was nicht und dadurch halt, ja, im Prinzip dadurch das Meinungsbild bestimmen und ja, freie Meinungsbildung in dem Sinn eigentlich verhindern, finde ich das eine demokratisch sehr bedenkliche Entwicklung.
Ja, leider ist in Deutschland nicht das Recht auf freie Meinungsäußerung ist nicht so gegeben wie in den USA, wo man wirklich irgendwie eigentlich zu allem was sagen darf, was eigentlich keine schlechte Einstellung ist. Zu der Arco-Geschichte wollte ich noch schnell was sagen. Und zwar waren wir auf dem Stand, haben uns noch ein bisschen unterhalten, wo alle anderen eigentlich schon weg waren. Wir haben da zu dritt noch gestanden. Vier vom CCC und dann noch ein paar Vertreter von Arcor. Und während dem Gespräch ist dann irgendwann mal rausgekommen, ja, also das war Arcor nicht direkt selber, die das sperren, sondern eine Tochterfirma von denen. Und da ist so rausgekommen, ja, übrigens, wir können da eigentlich gar nichts dazu. Wissen Sie überhaupt, wer die meisten oder wer viele Aktien von der Tochtergesellschaft hält? Ja, das Land Nordrhein-Westfalen. Und dann sitzen natürlich auch die Vertreter dann im Vorstand und so weiter. Das heißt also, das war wohl mit der erste Provider, der das dann wirklich gemacht hat. Und warum, kann man sich halt denken, weil die halt entsprechend da ihre Möglichkeiten ausnutzen konnten, das da durchzudrücken.
So, wir haben noch zum dem Thema zu sagen, die Website für die Demo und auch die ganzen Informationen nochmal. Das ist www.netzzensur.de in einem Wort und ohne Bindestrich oder sonst was. www.netzzensur.de. So, dann geht's mal ein bisschen weiter mit ein bisschen Musik und dann ist die Sendung auch schon zu Ende. Verabschieden können wir uns gleich noch.
My lady Dabandine, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady Dabandine, why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My lady Gabanbi, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady Dabandi, you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My lady Dabandi, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and
my fill. Yes, you will be my fill. La 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 la. La 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 la. Why do you greet me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady. Though in your grave you die, this rose will never die. I loved you, my lady. Though in your grave you lie, I'll always be with you. But this rose will never die, this rose will never die.
So, damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Wir wollen uns mal verabschieden, würde ich mal so sagen. Und mal sagen, wann wir nächstes Mal wieder auf Sendung sind. Das nächste Mal sind wir nämlich am 1.5. auf Sendung. Genauso wie heute, der erste Mittwoch im Monat von 0 bis 2 Uhr. Und ja, dann fangen wir mal an.
Ja gut, hier war der Mac Cool und nochmal einen ganz lieben Gruß an Angel Tears.
Ja, hier war der Makrotron und nochmal einen ganz lieben Gruß an alle Gießener, alle Frankfurter, alle, überhaupt alle, die ich kenne, erstmal.
Jo. So, hier war das Quellscher am Mikrofon. Und ich würde mal sagen, ich grüße mal alle, die ich kenne und so. Die mich lieb haben, ich kenne, das ist ja alles das Altbekannte. Irgendwas wollte ich jetzt sagen, ich habe es vergessen. Nächste Sendung, ja. Ich habe noch jemand, der sich verabschieden will.
Ja, hier war nochmal der Willi. Und ich grüße alle vom CCC-Stammtisch hier in Darmstadt. Wir hören uns nächsten Monat wieder.
So, jetzt geht's weiter mit dem Armes Radio. Das ist die deutsch-türkisch-kurdische Sendung auf Radio Darmstadt. Das ist die Wiederholung. Und es geht live dann wieder weiter ab 6 Uhr mit dem Radiowecker. Gute Nacht miteinander. Gute Nacht Darmstadt. Ja, wir verabschieden uns und sind in dem Monat wieder da. Der 1.5., der erste Mittwoch im Monat, Mittwoch auf Donnerstag, 0 Uhr. Gut, dann ist es mal zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Tschüssle. Tschüss.